Ihr Lieben, noch einmal schönen guten Morgen und ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Jedes Mal wieder ein Geschenk. Vielen Dank auch Markus für die lieben Worte und ja, dass wir auch schon gestern eine tolle Zeit zusammen haben durften. Ihr Lieben, Ostern, was für ein Festtag, oder? Ich denke manchmal, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie es dir so geht, wenn ich so ehrlich bin, wir haben ja als Christen drei große Festtage, die wir so feiern in der Kirchengeschichte und im Jahr. Wir haben einmal Weihnachten, dieses Fest, wo wir feiern und bekennen, dass Jesus der lang erwartete Messias war, der auf diese Erde kam, der sozusagen als unser Immanuel, als Gott mit uns, zu uns kam. Was für ein Fest, ihr Lieben. Ich freue mich jedes Jahr, ich freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten diesen Jahres, weil ich mir denke, was für eine Botschaft, die wir verkünden dürfen. Er wurde ein Mensch wie wir, kam in einem kleinen Ort, in einem Stall zur Welt, hielt es nicht für einen Raub gleich, sagt Paulus, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes zu bleiben, sondern er kam auf diese Erde. Über 300 Prophezeiungen in der Bibel sprechen davon, über 300, ich denke es sind noch weit mehr, dass er eben seinen Fuß auf diese Erde setzen würde, dass er in Bethlehem zur Welt kommen würde, dem Brothaus. Bethlehem heißt eigentlich übersetzt das Brothaus, das Himmelsbrot, das Brot des Lebens kam auf diese Erde im Brothaus zur Welt. Dass er in einem Stall geboren würde, wurde vorhergesagt. Dass er verfolgt würde, dass er von einem seiner engsten Freunde verraten werden würde, dass um seine Kleider gewürfelt würde, dass seine Hände und Füße durchbohrt wurden. All das und noch viel, viel mehr, ihr Lieben, war vorhergesagt über Jahrhunderte, über 300 Prophezeiungen auf Jesu Geburt. Und dann sind wir jetzt ja schon in der Zielgeraden. In einigen wenigen Wochen feiern wir Pfingsten, wo sozusagen dieses große Fest, das ich freue mich auch schon auf die Predigt über den Heiligen Geist, die ich in einigen Wochen mal hier bei euch halten darf. Was für ein Fest, das wir feiern, Gott selbst kam nicht nur in einem Stall als Mensch zur Welt, sondern er schickte dann einen anderen Stellvertreter, den Allos, den Geist Gottes, der in dir und mir Wohnung nehmen würde. Du und ich, gemacht zu einem Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Wohnstätte, in dem Gott selbst mit seinem Geist wohnt. Und er sagt dir und mir zu, er wird dich und mich nie mehr verlassen, nie mehr. Es ist das Unterpfand auf deine und meine Erlösung. Das Siegel, damit du weißt, er hat es besiegelt für Zeit und Ewigkeit. Ein besserer Bund, den er geschlossen hat, als der alte vorläufige Bund. Ein Bund, der nicht mehr zu brechen ist, denn Gottes neuer Bund, den wir jetzt als Christenmenschen feiern dürfen, ist kein Bund, den Gott zwischen Mensch und ihm geschlossen hat. Wo es darum geht, wenn du das und das alles erfüllst, dann wirst du gesegnet, aber wenn nicht, dann eben nicht, sondern der neue und bessere Bund, von dem Paulus spricht, ist ein Bund, den Gott selbst mit sich selbst geschlossen hat. Er war in Christus und erlöste die Welt und versöhnte die Welt mit sich selbst, sagt Paulus im Römerbrief. Der neue, bessere Bund ist geschlossen zwischen Gott und Christus. Er selbst gab seinen Sohn, er bezahlte die Strafe auf Golgatha, auf diesem Kreuz. Und durch Glauben und Vertrauen an ihm dürfen wir nun in seinen Segen eintreten. Das ist Gnade, der Gnadenbund, der bessere Bund, wo nicht deine und meine Leistung und Performance entscheidend ist, sondern seine Leistung. Und wenn der Verkläger kommt und dich verklagt und sagt, du hast versagt, du bist nicht gut genug, schau dich mal an, dann mache ich dir Mut, zeig mit deinem Finger auf dieses Kreuz und sag, schau ihn mal an. Schau ihn mal an. Dort wurde für mich alles getan. Es ist vollbracht. Und jetzt sind wir an Ostern, genau an diesem Fest, das zwischendrin liegt, zwischen der Menschwerdung Jesu und zwischen der Ausgießung seines Heiligen Geistes. Und wir sind nun mittendrin, man könnte sagen, auf dem Höhepunkt des Hügels Golgatha, wo wir an diesem Wochenende feiern und bedenken, dass dort das größte Opfer, das größte Geschenk vollbracht wurde, das diese Weltgeschichte jemals gesehen hat. Jesus ließ sein Leben für dich und mich. Ist das nicht ein Geschenk? Er tat es freiwillig. Er tat es freiwillig aus Liebe zu dir und mir. Er sah die ganzen Menschen auf diesem Globus, alle, die waren, alle, die sind und alle, die kommen werden. Aber er sah eben auch dich und mich ganz persönlich. Ein stellvertretendes Opfer. eine Identifizierung. Du gibst ihm dein Leben und er gibt dir seines, ein Austausch, seine Gerechtigkeit und er nimmt deine und meine Schuld hinweg. Und deshalb lesen wir in Matthäus 27 so schön, ne? Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, ist euch mal aufgefallen, dass Jesus in allen vier Evangelien nicht einmal Gott mit Gott ansprach, außer an dieser Stelle. Er sagte nie zu ihm, mein Gott. Was für eine Distanz, was für eine Ferne, mein Gott. Er sagte zu ihm, Papa, mein Abba. Alle Zeit war ich bei dir, auf Raum und Ewigkeit, alle Zeit, du bist mein geliebter Papa. Wir sind eine Einheit. Von Anbeginn der Weltgeschichte an sind wir eine Einheit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Deshalb nannte Jesus Gott niemals einfach nur Gott. Bis auf diese Stelle. An dieser Stelle, als er Karfreitag an diesem Kreuz hing und die Schuld der Welt und der Fluch der Welt auf ihn abgeladen wurde. In diesem Moment ging Jesus für einen kurzen Moment in die echte Gottesferne, weil er erlitt für einen Moment das, was eigentlich die Strafe Gottes gewesen wäre. Und in diesem Moment ruft er nicht mehr Papa oder Abba, sondern er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das Schöne ist, es war ein Moment, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, ne? Gekreuzigt und gestorben, hinabgestiegen in das Reich der Toten und am dritten Tage auferstanden. Am dritten Tage auferstanden. Und deshalb lesen wir bei Paulus im 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes empfängen. Die Gerechtigkeit Gottes durch Christus als Geschenk. Nicht du musst nun rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern du darfst rufen, mein Papa, wie sehr hast du mich lieb. Ein Tausch. Er ging in die Gottesferne, damit du und ich in die Nähe Gottes kommen dürfen. Freimütig rennen dürfen zum Thron der Gnade. Der Weg ist frei. Die Arme sind ausgebreitet, das Kreuz ist leer. Und er ruft dich und mich, komm, du bist mein geliebtes Kind. Und schau, deshalb ist es auch so entscheidend, dass wir in der Bibel eben verstehen, dieses Kreuz ist leer, Halleluja, das ist der Sieg. Aber das Grab ist ebenso leer. Und das ist der Beweis, damit der Sieg funktioniert hat. Das leere Grab ist das Zeichen für dich und mich, damit Jesus und Gott damit bezeugt, schaut her, der Preis ist bezahlt, die Gerechtigkeit ist wiederhergestellt und deshalb durfte Christus auferstehen und er lebt mit einem neuen Leib, vorausgegangen all denen, die an ihn glauben. Vorausgegangen. Das Grab ist leer. Und deshalb ist Paulus an dieser Stelle auch so unglaublich emotional. Aus Zeitgründen kann ich euch nur einen Auszug lesen, aber ich mache dir Mut, lies vielleicht zu Hause einmal den 1. Korinther 15. Dieses Kapitel ist so herrlich, denn Paulus spricht in diesem Kapitel den ganzen Text entlang darüber, wie wichtig es ist, dass das Grab leer war. Dass das kein Beiwerk war, sondern Paulus sagt, das ist der Beweis, der Proof dafür, dass unser Glaube wahr ist. So lese ich euch mal einige Verse. Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wieso sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so wäre doch oder ist doch auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch unser Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden. weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid auch ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ihr Lieben, das ist ein typischer Paulus-Satz, ne? Ihr kennt diese Paulus-Sätze, der schachtelt das immer alles erstmal so ordentlich und zum Schluss löst das wieder auf. Aber im Prinzip ist das, was hier steht, genau die logische Konsequenz. Er sagt, Leute, wenn die Toten nicht auferstehen würden, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre doch all das, was wir verkünden, was wir predigen, was wir hier lehren, was du glaubst, all das wäre doch dann umsonst. Dann wäre es doch nur für dieses Leben. Eine Lebensoptimierung, ein Selbsthilfeverein, okay? Kann auch hin und wieder Vorteile haben, wenn man sich gegenseitig ermutigt. Aber er sagt das, was wir verkünden, ihr Lieben. Und ich hoffe so sehr und bete, Herr, dass wir das heute Morgen noch ein bisschen mehr verstehen. Das, was wir verkünden, ist keine Selbsthilfe. Es ist eine Hoffnung. Eine glückselige Hoffnung, wie Paulus das einmal nennt. Die glückselige Hoffnung. Hoffnung ist schon gut, ihr Lieben, ne? Hoffnung zu haben. Aber Paulus setzt noch einen drauf. Er sagt, diese Botschaft, dass wir alle einmal auferstehen werden, ewig leben werden, das ist die glückselige Hoffnung. Denn das ist die Hoffnung, dass diese Welt nicht das Ende ist. Das ist die Hoffnung, dass wenn dein Leben hier durch Höhen und Tiefen geht, du den Blick erheben kannst und kannst sagen, es ist nur eine kleine Zeit. Eine kleine Zeit vor einer Ewigkeit. Das ist glückselige Hoffnung. Was wollen dir Menschen tun? Was wollen dir Menschen tun? Im schlimmsten Fall können sie deinen Körper beschädigen. Aber du weißt, er wird neu. Dein Leben hier ist endlich, aber dein echtes Leben ist unendlich. Die Welt, die Zeit auf dieser Welt ist begrenzt. Aber die Zeit für Raum und Ewigkeit, die ist nicht begrenzt. Deshalb hat einmal ein bekannter Prediger auf seinen Grabstein meißeln lassen, umgezogen. Umgezogen. Okay? Einfach umgezogen. Deshalb sollten wir als Christen eigentlich, wenn ein Mensch hier von uns geht, zwar natürlich menschlich trauern, ist doch klar, weil wir natürlich einen Verlust erleben. Aber wir sollten gleichzeitig voller Freude sein, weil wir wissen, umgezogen. Und deshalb nennt Paulus in seinen Texten die Christen auch nie Gestorbene. Ist euch das mal aufgefallen? Er nennt sie Entschlafene. Entschlafen. Warum? Wenn jemand schläft, dann wacht er wieder auf. Dann wacht er wieder auf. Und Paulus sagt, ihr Christen, wenn ihr vor der Wiederkunft Jesus entschlaft, dann werdet ihr wieder aufwachen. Und wenn ihr zu der Generation gehört, die noch nicht entschlafen sind, wenn er wiederkommt, auf den Wolken seiner Herrlichkeit. Ich glaube nicht, ihr Lieben, dass das die Wetterwolken sind, auf denen er kommt. Ich glaube, es wird die Herrlichkeitswolke sein, auf der er kommt. Die Schekina-Herrlichkeit, auf der er schon einige Male in Erscheinung getreten ist, im Tempel zum Beispiel. Und wenn er an diesen Wolken der Herrlichkeit kommt, sagt nun Paulus, dann wird er die, die nicht entschlafen sind, zu sich nehmen. Wie wir es von Klaus-Peter gehört haben am Freitag. Wenn der Bräutigam kommt, holt er seine Braut wie auf einer Sänfte, das Fliegen zum Haus des Vaters. Aber egal, zu welcher Gruppe du gehörst, sagt Paulus, ob nun zu denen, die entschlafen sind, also für eine kleine Zeit bis zur Auferwachung eingeschlafen sind vorher. Oder ob wir zu denen gehören, die am Ende den Bräutigam noch kommen sehen und ihnen entgegengerückt werden in den Herrlichkeitswolken. Er sagt, in beiden Fällen dürft ihr wissen, du wirst bei ihm sein für alle Ewigkeit. Er wird die letzte Träne abwischen. Das Grab ist leer. Amen. Halleluja. Und deshalb möchte ich euch noch einen letzten kleinen Text heute lesen und hoffe, dass der uns allen nochmal so richtig die Augen öffnet. Denn schaut mal, was geschah am Ostermorgen. Am Ostermorgen, Johannes 20, Vers 1, folgende. Da ist diese bekannte Stelle, ihr kennt sie, ich liebe diese Stelle. Ich lese die eigentlich immer Ostern, weil sie einfach so großartig ist. Da kommen nun diese ersten Gläubigen zum Grab von Jesus. Und sie waren so beladen und bedrückt. Und ich denke mir manchmal, manchmal geht es uns vielleicht auch so, gell? Wenn wir nur das Irdische sehen, dann können wir schnell beladen und bedrückt werden, gerade auch in unseren Zeiten. Da gibt es so viel, was dich runterziehen kann. Da gibt es so viel, was uns belasten kann und traurig oder wütend oder alles machen kann, Angst machen kann. Und so war es nun vielleicht auch ähnlich bei diesen ersten Gläubigen. Da lesen wir, am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Also das hat sie noch nie erlebt, das hat sie nicht erwartet. Sie war erstmal wahrscheinlich vollkommen geschockt, denn sie hat es erwartet, dort zu dem Grab zu kommen, wo ihr geliebter Jesus liegt. Sie war wahrscheinlich vollkommen in Schockstarre und Trauer und jetzt plötzlich sieht sie, dieser Stein ist weg. Und dann heißt es hier, und sie sieht, ich habe es euch extra mal markiert, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon, Petrus, und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Meine Güte, was muss das mit dieser Maria gemacht haben? So sehr liebte sie Jesus und jetzt plötzlich haben auch noch irgendwelche Grabräuber ihren Herrn geklaut. Das war für sie ein Schock. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger, also Johannes, lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Jetzt kommt Simon, Petrus, wie wir ihn kennen. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem anderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, heißt es hier am Ende, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Ihr Lieben, und das ist eine hochspannende Stelle, die will ich euch jetzt noch einmal etwas erläutern, vor allem, wenn man ins Griechische guckt. Was passiert hier? Es kommen also die ersten drei Jünger, man könnte auch sagen, die ersten drei Zeugen zum Grab, denn alles, sagt Gott, was wirklich Bestand haben soll, muss durch zwei oder drei Zeugen mindestens bestätigt werden. Deshalb haben wir meiner Meinung nach auch vier Evangelien. Manche Theologen sind ja der Meinung, dass sie voneinander abgeschrieben haben. Das glaube ich persönlich nicht. Sondern ich glaube persönlich, Jesus hat gesagt, wenn mein Wort sagt im Alten Testament, alles Geistliche muss auf zweier oder dreier Zeugen hin bestätigt werden, dann halte ich mich daran. Und dann gebe ich euch nicht nur zwei oder drei, sondern sogar vier unabhängige Zeitzeugen. Und so war es auch hier. Er schickt gleich am Anfang, bevor Jesus sich dann hunderten anderen zeigt, schickt er drei seiner engen Jünger zu diesem Grab. Das waren die ersten Zeugen, die jetzt leibhaftig sahen und dadurch bezeugen bis heute, das Grab war leer. Und jetzt kommt noch was Spannendes, was man nur wirklich erkennt, wenn man ins Griechische guckt. Und zwar kommt als erstes Maria Magdalena, frühmorgens. Was für eine tolle Frau, ne? Jesus benutzt sie danach als erste Evangelistin und schickt sie zu seinen anderen Jüngern. Also eine wunderbare Frau. Er offenbart sich ihr kurz danach, dieser bekannte Spruch, Rabuni. Ja? Und jetzt im Griechischen, das war spannend, denn Maria kommt jetzt zu diesem Grab Und was hier jetzt oben gelb markiert ist, wo es heißt, und sie sieht, da steht ein griechisches Wort, das heißt blepai von blepo, das heißt tatsächlich einfach mit den Augen sehen. Also du gehst durch den Wald und du siehst, hey, da kommen schon lauter Blätter an die Bäume, das wird Frühling. Du siehst. Maria sah. In der nächsten Stelle, etwas weiter hinten, ab Vers 5, kam Petrus, auch völlig irritiert, zu diesem offenen Grab, wo ein Stein weggerollt war. Ne? Und mal nebenbei, kleiner Exkurs. Warum war der Stein denn eigentlich weggerollt? Manchmal denken wir Christen, der Stein war weggerollt, weil Jesus sonst nicht rauskam. Ne? Also er war auferstanden, war nun drin und dachte sich, jetzt ist aber richtig blöd. Jetzt bin ich auferweckt worden, aber ich komme nicht aus dem Ding raus. Und dann hat er geklopft, so ein paar Stündchen. Dann irgendwann kamen die zwei Engel, Michael und Gabriel, haben sich dann sozusagen erbarmt, haben gesagt, Jesus, mach dich nicht verrückt, keine Angst, wir holen dich raus. Ja? Und dann haben sie diesen großen Stein weggerollt. Das glauben wir manchmal so. Ist auch naheliegend, aber so war es nicht, ihr Lieben. Denn derselbe Jesus mit seinem Auferstehungsleib, der ging danach durch verschlossene Türen und Wände. Ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also meine Vermutung ist, der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus rauskam, sondern damit wir reinkommen, okay? Ist ein Unterschied. Also er rollte auf jeden Fall den Stein weg, diese beiden Engel, wahrscheinlich Michael und Gabriel, können wir mutmaßen. Sie waren ja immer oder meistens dabei, wenn was ganz Entscheidendes passierte. Dieser Stein wurde weggerollt. Jesus war raus, schon längst. Aber sie rollten diesen Stein wahrscheinlich weg, damit die, die jetzt kamen, reinkamen. Und jetzt sehen sie plötzlich, und jetzt kommt die Stelle Vers 5, Petrus ebenso völlig irritiert. Wie kann das sein? Das Grab ist leer. Und er schaut von außen hinein, sieht auch die Leintücher und das Schweißtuch liegen. Und auch hier heißt es ab Vers 5 oder im Vers 5 bei der Stelle hier links unten, er sieht, dass das Grab leer war. Das gleiche Wort, blepo, Augen, die etwas erkennen. Aber jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt geht es nämlich weiter. Etwas später heißt es nun, dass jetzt Petrus in das Grab hineingeht. Und jetzt heißt es hier wieder, dass er sieht im Deutschen. Und zwar in Vers 6. Er sieht plötzlich wieder, als er hineingeht. Aber im Griechischen steht jetzt hier plötzlich ein anderes Wort. Hier steht nicht mehr das Wort mit den Augen sehen, sondern hier steht im Griechischen jetzt plötzlich ein Wort, das heißt theorei und kommt von theoreo, also wir erinnern uns, und ihr merkt das, das hängt eng zusammen mit unserem deutschen Wort Theorie. Und was bedeutet dieses Wort Theorie? Theorie bedeutet, dass du mit deinem Verstand Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten versuchst zu verstehen oder irgendwie zu erkennen. Und an dieser Stelle heißt es eigentlich, wenn man sozusagen jetzt etwas intensiver anschaut, Petrus ging jetzt hinein, setzte sich dorthin und versuchte zu verstehen, was um alles in der Welt ist hier passiert. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es jetzt Petrus war. Denn was heißt denn das Wort Petrus? Petrus kommt im Griechischen von Petros. Petros kommt von Petra. Das kennen alle, die schon ein bisschen älter sind. Und das heißt eigentlich so viel wie Fels oder Stein. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, denn Fels oder Stein war immer in der damaligen Kultur ein Bild für die eigene Leistung, eigentlich für das Gesetz, den Versuch, Gott durch deine eigenen Taten irgendwie gerecht zu werden. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich euch das jetzt ein bisschen näher auslegen, aber Petrus hat das ständig in seiner Person dargestellt. Herr, ich zeig dir, ich werde dir alles recht machen. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich, Jesus, auf mich kannst du bauen. Ich bin der Petrus, der Fels. Und Jesus sagt einmal zu ihm an dieser schönen Stelle, du bist der Petrus, das kleine Steinchen. Aber auf diese Petra, auf diese Erkenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Auch eine spannende Stelle. Also jetzt kommt der kleine Fels, das Steinchen, Petrus, und versucht zu verstehen, wie ist das nun passiert? Was ist denn hier los gewesen? Haben sie ihn gestohlen? Ja, nein. Was bedeutet das? Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, verstehen wir es auch nicht ganz genau, oder? Wie das alles passiert ist. Und jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt die dritte Person. Jetzt kommt der Jünger, den Jesus liebte. Wir wissen, wer es ist. Johannes. Und jetzt möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wisst ihr, was der Name Johannes bedeutet? Petrus, das kleine Steinchen. Ne? Maria, ganz am Anfang, die Geliebte. Johannes, auf Deutsch, Gott ist Gnade. Gottes Gnade. Und jetzt kommt der dritte Jünger mit dem bezeichneten Namen Gott ist Gnade. Du darfst ihn Johannes nennen, ne? Aber es bedeutet Gottes Gnade. Und er kommt nun zu diesem Grab. Und jetzt heißt es am Ende, ab Vers 8, Johannes, Gott ist Gnade, ging nun in dieses leere Grab hinein. Und jetzt heißt es hier im Deutschen meistens übersetzt, und er sah und glaubte. Im Griechischen steht hier ein drittes Wort. Hier steht nämlich das Wort Eiden, das kommt von Eido. Und Eido heißt so viel frei übersetzt wie, er nahm es in seinem Herzen an. Er nahm es an und glaubte, was geschehen ist. Jetzt haben wir also drei verschiedene Personen. Und ich glaube, diese drei verschiedenen Personen spiegeln auch unser Leben ein bisschen wider. Aber vielleicht findet sich auch der ein oder die andere Person jetzt irgendwo bei diesen drei Personen. Vielleicht auch im Stream. Denn du kannst ja einfach nur mit deinen Augen diese Sachen betrachten und sagen, was passiert hier, was geht hier vor? Nun ja, ich bin eben dabei. Es gibt aber Menschen, die denken sehr viel darüber nach und das ist auch schon mal nicht verkehrt. Aber ich glaube, manches werden wir mit dem Verstand nie ganz verstehen. Petrus Theoreo, er theoretisierte, aber er verstand es nicht richtig. Und dann kommt der Jünger, der sonst so einfach oft an der Brust von Jesus lag, der einfach sagte, Jesus, ich hab dich lieb. Du bist Gnade. Ich brauche deine Gnade. Ich krieg's nicht hin, aber du hast das für mich doch getan. Und dieser Jünger, Gottes Gnade, geht nun hinein. Er theoretisiert nicht viel, sondern bei ihm war plötzlich das Herz bewegt. Und er sagte, Jesus, ist es das, was du uns gesagt hast, dass du auferstehen wirst? Halleluja, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, Halleluja, oder? Er glaubte einfach, wie ein Kind. Wenn der Papa und die Mama etwas sagt, das wird und wird so sein, dann sagt das Kind, okay, toll, ich glaube. Und Johannes, Gott ist Gnade. Er ging hinein, sah, das Grab ist leer und sagte, Halleluja, Jesus, ich nehme es an und ich glaube dir. Ich glaube dir. Ihr Lieben, und das ist so mein Wunsch für diesen Morgen und für diese Botschaft, dass das bei dir und bei mir und bei uns allen, auch diejenigen, die zusehen, wirklich noch tiefer ins Herz fällt. Versuch es nicht mit dem Verstand zu fassen, wir werden es nicht verstehen. Versuch es nicht bis ins Letzte zu erklären, sondern schau auf das Kreuz und sag, Jesus, du bist für mich gestorben. Und dann schau in das Grab hinein und glaube, du bist auferstanden und du wirst auch mich zu dir holen. Wenn ich entschlafen bin, dann wirst du mich auch verwecken und mit einem neuen Leib beides sein lassen. Und wenn wir zur letzten Generation gehören, wo der Bräutigam persönlich kommt, dann wird er uns persönlich entgegenholen, wie auf einer Sänfte auf den Herrlichkeitswolken. Aber in beiden Fällen, sagt Paulus und das Wort Gottes, werden wir bei ihm sein, für alle Ewigkeit. So heißt es in 1. Korinther 6, Vers 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und so würde auch euch auferwecken in seiner Kraft. Amen. Lasst uns immer einen Applaus geben, oder? Vater, wir danken dir jetzt an diesem Morgen. Wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Geschenk und für diese Botschaft, die du uns bereitet hast. Vater, wir danken dir, dass du für uns gekommen bist, dass du Mensch wurdest, Immanuel. Wir danken dir, dass du für uns dieses Leben gelebt hast, als einzig Gerechter, schuldlos gestorben bist, unsere Schuld auf dich geladen hast und dass du ans Kreuz gegangen bist, als Gerechter für die vielen Ungerechten. Wir danken dir, dass du gestorben bist, dass du dein Leben gelassen hast, damit wir leben dürfen. Dass du Gerechtigkeit gegeben hast, damit sie unsere Gerechtigkeit ist. Und wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen dafür, dass du Gott, unser Vater, Jesus auferweckt hast. Dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und nicht mehr rufen müssen von ferne, Gott, mein Gott, wo bist du? Sondern wir dürfen rufen, Papa, Papa, wie sehr hast du mich lieb. Danke, dass das Grab leer ist und dass wir wissen dürfen, wir werden auferstehen. Wir werden leben mit dir in Zeit und Ewigkeit. Danke, Jesus, dass wir diese glückselige Hoffnung haben. Eine glückselige Hoffnung. Du lebst und mit dir auch wir. Alle Ehre sei dir dafür. Wir geben dir noch einmal einen dicken Applaus, Jesus. Danke dafür. Halleluja. Amen.